Wahrscheinlich kennst du das auch zur Genüge. Du bist mitten im Gespräch, erklärst ruhig dein Argument und dann kommt dieses Ja, aber ein kurzer Moment und du spürst, oh, jetzt wird's heikel. Genau hier entscheidet deine Stimme, ob das Gespräch kippt oder Vertrauen entsteht. In dieser Episode erfährst du, wie du mit Klang, mit Haltung und Präsenz Einwände entschärfst, bevor sie laut werden. Bleib dran!
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Vielleicht kennst du es ja auch. In fast jedem beruflichen Gespräch kommen immer mal wieder Ideen auf deines Gegenübers, die deinen widersprechen. Ablehnung ist das Zauberwort, lieber Arno Fischbacher. Wir wollen uns heute anschauen, Einwände, Unstimmigkeiten, Ablehnung, wie, und das ist heute der Faktor, auf den wir uns fokussieren wollen, wie hat Stimme damit zu tun? Was ist die Rolle der Stimme, der Tonalität, des, was ja dein ureigenstes im Prinzip ist, Stimme wirkt, heißen wir, du arbeitest mit der Macht der Stimme. Was ist da an der Stimme, dass wir, wenn wir im Gespräch sind, welche stimmlichen Merkmale, welche stimmlichen Geschichten, die uns dann plötzlich zur Ablehnung verführen oder unsere Gegenüber zur Ablehnung bringen? Reaktanz ist das Fachwort dafür und wir wollen uns heute das genau von der Stimme her anschauen. Lieber Arno Fischbach, ein herzliches Servus einmal in deine Richtung. Servus.
Grüß dich, Andreas. Ein herzliches, ich winke dir zu, sagen wir mal so, aus Salzburg nach Innsbruck. Grüß dich, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Andreas, ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben kurz drüber geredet, bevor ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe heute. Der Anlass, der mich bewogen hat, heute über dieses Thema zu sprechen, ist ein Video, das ich heute online gestellt habe auf YouTube, ein sehr kurzes Video mit einem sehr praktischen Tipp, da geht es um das rhetorische Echo, also um die Frage, wie du rhetorisch, also was eine Möglichkeit ist, gibt ja immer viele Varianten, was eine sehr produktive Möglichkeit ist, in einem Gespräch mit einer Störung umzugehen, nämlich wenn von der anderen Seite ein Ja-Aber kommt, also irgendwie die Ablehnung von einem Vorschlag oder ein Einwand kommt. Das war der Auslöser. Mhm. Und in diesem kurzen Video habe ich also über ein rein sprachliches Instrument gesprochen, über das rhetorische Echo, darüber werden wir heute ganz sicher reden. Und im Nachgang habe ich mir gedacht, ja, in dem nächstfolgenden Video muss ich dann dramatisch darauf hinweisen, dass die Sprache zwar das eine ist, aber dass auf der anderen Seite, also bei unseren Gesprächspartnern, im Kopf die Stimme immer vorher wirkt, bevor die Sprache überhaupt noch repräsentiert wird im Gehirn. Ja, und wie du das in den Griff kriegst und wie es dir gelingt, dass du dann, wenn du eingehst auf so einen Einwand, wenn du die Führung übernimmst und wenn du alle möglichen rhetorischen Instrumente nutzt, dass du dabei nicht auf deine Tonalität vergisst. Denn die ist das, was in unseren Gesprächspartnern die Tür öffnet oder schließt.
Und das Interessante, wenn wir von Reaktanz sprechen oder von Ablehnung, wie ich es halt bezeichnet habe, es gibt ja auch Episoden, wir haben mit Frau Carmen Thomas zwei Episoden dazu auch schon gehabt, werde ich gerne darauf verlinken auch, ist ja, dass diese Einwände, wie du es jetzt wieder betitelt hast, nicht zwangsläufig rationale Gründe mit sich bringen. Also es kann sein, dass jemand eigentlich sogar dir zustimmen würde, allerdings du in deiner Formulierung, in deiner Art und Weise, wie du kommunizierst, irgendetwas in ihm oder in ihr auslöst, was zu dieser Ablehnungsreaktion führt. Auch wenn sie vielleicht diese Person dir zustimmen würde inhaltlich, ist die Art und Weise deiner Kommunikation, sei es jetzt eben verbal oder auch tatsächlich inhaltlich, so gestaltet, dass die Person dich ablehnt oder deine Inhalte an der Stelle ablehnt. Das kann auch eine Rollengeschichte sein zum Beispiel.
Ja, ist interessant. Du verwendest jetzt das Wort Ablehnung. Also ich würde ganz grundsätzlich sagen, ein Einwand ist ja kaum jemals wirklich das Ablehnen von etwas. Denn unter welchen Umständen kommt denn ein Einwand? Also wenn du jetzt sagst, dieses ist so und so, das machen wir so und so, weil, ja, und du argumentierst. Und von der anderen Seite hörst du dann, ja, aber das geht ja nicht, weil da ist die Zeit zu knapp und so und so, so und so. Also das wäre ein ganz, weißt du, so wie es im Gespräch normal passiert. Wenn du jetzt den Verlauf so einer Gesprächssequenz analysierst, dann hat der Einwand ja einen Vorlauf. Das heißt, dieses Ja, aber folgt ja auf das, was vorher war. Und das heißt, diese Sätze vorher, der Vorschlag oder dieses bestimmte Auftreten von jemand, der sagt, das machen wir so oder das wäre besser so, ja, das kam dann offensichtlich zu früh. Das heißt, der andere ist nicht bereit, das aufzunehmen und ist noch aus irgendeinem Grund reserviert. Das heißt, es ist dem auf der anderen Seite offensichtlich nicht gelungen, den anderen mitzunehmen. Ja, also im Grunde die eleganteste Art und Weise, mit Einwänden umzugehen, ist, sie gar nicht erst entstehen zu lassen.
Ja, das ist eine schöne Floskel. Und das umzusetzen, das schauen wir uns gleich an. Davor möchte ich nur sagen, es ist ja auch wichtig, tatsächlich Führungsqualität in der Stimme zu haben, damit diese Dinge dann auch erst möglich werden. Und dazu hast du jetzt einen Selbstcheck online gestellt, arno-wischbacher.com/selbstcheck, Führung mit UE geschrieben, Führung. Ich werde es auch verlinken unter dem Podcast oder im Podcast in den Show Notes. Ja. Und ich glaube, dass das auch eine Voraussetzung ist, tatsächlich diese Führungsqualität in der Stimme zu haben, um dann solche Gespräche einfacher und zielgerichteter führen zu können. Stimmst du dazu?
Ja, da stimme ich hundertprozentig zu. Und ich will auch gleich mit einem Missverständnis aufräumen. Führungsstark sprechen heißt ja nicht überdominant sprechen. Das heißt ja nicht jetzt laut und dominant sein und jemanden anderen quasi dorthin bringen mit Gewalt, weil dann sind wir genau bei dem Kernthema unserer heutigen Episode, nämlich bei diesem Blindwiderstand, den du dadurch erzeugst. Führungsstark sprechen heißt immer, die unterschiedlichen Führungsaspekte der Stimme produktiv und sinnvoll zu nutzen. Also da ist ganz wichtig, der Türöffner, die Stimme als Türöffner, also eine Einladung, eine Brücke zu schlagen, die Verbindung herzustellen, die, also im Grunde das im Säugetiergehirn des anderen, im limbischen Gehirn des anderen anzuklopfen und dort mal zu zeigen, ich nehme dich jetzt nicht nur in einer Rolle wahr oder als Gesprächspartner, also in einer Funktion, sondern ich nehme dich als Individuum wahr und ich habe zugehört. Und dann sind wir bei führungsstark, stimmbewusst sprechen. Ja, und dieser Selbstcheck, der bringt erste Ergebnisse und ist vielleicht einfach eine kleine Erinnerung daran, mal zu überprüfen, was sind die Punkte, die du, wenn du deine Stimme professionell nutzt in der Kommunikation, bereits sehr gut dir bewusst sind und du nutzt und das gut funktioniert. Und wo ist vielleicht der eine oder andere kleine blinde Fleck, der lohnt, ja, wie soll man sagen, wenn der Spiegel blind ist, dass du dort putzt und mal schaust, wie ist es wirklich und dir
polieren, polieren.
Es polierst, ganz genau.
Genau. Das machst du in deinen Coachings auch immer
vom
wieder.
Stimmbenutzer zum Stimm oder umgekehrt vom Stimmbesitzer, die wir ja alle sind, zum aktiven, bewussten Stimmbenutzer zu werden.
Einwände behandeln ist ja inhaltlich, gibt es ja ganz viele Kurse dazu und ganz viele Hinweise, aber wir schauen uns ja jetzt an, was ist tatsächlich das Element der Stimme.
Ja. Genau. Also jetzt mal ganz plastisch gesehen, wenn du bist in einem Gespräch, du bist in einem Kundengespräch oder sprichst mit einem Mitarbeiter oder sprichst auch mit deiner Führungskraft, wer immer der andere ist. Ja, und ist schon klar, du weißt, diese Gespräche sind ja nie von vornherein hundertprozentig eine Gmade Wiesen, wie man in Österreich sagt. Also sowas wie, das läuft wie geschmiert. Sondern da gibt es sicher den einen oder anderen Punkt, wo du schon vorher weißt, aha, da wirst du Acht geben, das ist ein heikler Punkt, da ist etwas, da ist der andere sensibel oder da ist in der Vergangenheit irgendwas gewesen, was als Störung ganz sicher auftauchen wird. Und siehe da, schon ist es da. Wenn du diese Situation jetzt siehst, dann kannst du vor deinem geistigen Auge eine Folie schon mal drüberlegen über die Situation. Das ist der Blickwinkel der räumlichen Psychologie. Und aus diesem Blickwinkel betrachtet kannst du jetzt schauen, aus welcher Ecke kommt denn der Einwand. Und du wirst sehen, dass wenn du die Augen schließt und dich quasi fragst, woher kommt jetzt der Einwand, räumlich gesehen, dann wirst du instinktiv vermutlich zustimmen, wenn ich jetzt sage, dieser Einwand kommt immer frontal von vorn. Es ist also schematisch gesehen so eine Art Angriffsszenario, obwohl es ja kein Angriff ist, sondern es ist ja sachlich gesehen nur das Hinterfragen von etwas. Aber jetzt unter zwei Säugetieren betrachtet, hast du jemanden vor dir, der dich konfrontiert. Jetzt kommt der Einwand und jetzt ist die Frage, was passiert in dir in diesem Moment? Diese konfrontative Ausrichtung von zwei Säugetieren aufeinander, die aktiviert die Spiegelneuronen im Frontallappen des Gehirns, also diesem Bereich, wo Empathie sitzt, aber auch wo dieses Mimikrie-Verhalten aktiviert wird, also wo das körperliche Verhalten, die Muskelspannungen des anderen, die Spannungszustände des anderen sich in uns reflektieren. Also wir spiegeln das sozusagen. Dann spiegelst du jetzt den Einwand körperlich zurück und das spiegelt sich wieder auf den anderen. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen in so einer Situation, dann sind wir in einer Diskussionsschleife gefangen. Jetzt gesprächstechnisch betrachtet, führt es in der Regel dazu, also wenn Menschen nicht Acht geben oder sich dessen nicht bewusst sind, dass dieser kleine Einwand, ja, aber das können wir ja deswegen nicht tun, jetzt auf unserer Seite zu einem verstärkten Argument oder zu einer Rechtfertigung führt. Also zu einem, ja, wieso nicht und das haben wir doch besprochen. So, und jetzt bist du in die Falle getappt. Denn jetzt behält der andere die Führung, auch während du sprichst, du bist also geführt, getriggert, erleidest einen Führungsverlust und als Führungskraft oder auch jetzt als jemand, der mit Kunden spricht, hast du einen eklatanten Souveränitätsverlust erlitten. Mhm. Es ist dir in dem Moment die Situation entglitten. Das wird wahrgenommen und das legt sich wie so ein Grauschleier relativ schnell über Gespräche, wenn das ein-, zweimal passiert. Das heißt, es gilt also zuallererst in dir mal zu bemerken, was da gerade passiert. Ich habe schon öfter darüber gesprochen, mit ein bisschen Achtsamkeit wirst du praktisch so eine Art Alarm erleben in solchen Situationen, wenn du es öfter erlebst. Das heißt, du merkst die Situation. Du registrierst, was da jetzt gerade passiert, wie so ein Alarm, den du dir im Kopf zurechtlegst. So, und jetzt entsteht die Chance, dass du aussteigst aus diesem Getriggertsein. Und jetzt ist die Frage, was tust du? Also wenn du die Selbstführung jetzt wieder erlangst, ich empfehle, Wer mir öfter zuhört oder unseren Gesprächen, Andreas öfter zuhört, weiß, da empfehle ich einfach in die Körperwahrnehmung kurz zu gehen, Boden zu spüren, Gesäß zu spüren, wenn du sitzt, dann wirst du merken, in dem Moment lösen Schulterspannungen, das kann man aktiv wahrnehmen, wenn man es ein bisschen trainiert. So, jetzt hast du die Selbstführung übernommen, jetzt bist du eigentlich schon aus diesem Reizreaktionsmechanismus ausgestiegen, aber jetzt stellt sich die Frage, was ist der produktive Schritt nach vorne? Genau. Im Video, über das ich gesprochen habe, habe ich gestern die rhetorische Lösung angeboten, also ein rhetorisches Echo, eine Paraphrase zu sprechen, dann zu sagen, dass es im Moment noch nicht möglich ist, dass der Termin zu früh ist. Was ich im Video allerdings zu wenig betont habe, das werde ich auf YouTube auch nachholen, ich verspreche es. Das ist, dass die reine sprachliche Paraphrase alleine nicht genügt. Jetzt kommt es darauf an, wie klingt das? Und darum empfehle ich, bevor du überhaupt über Worte nachdenkst, bleib zuerst für eine Sekunde im Zuhören. Das heißt, als allerersten aktiven Schritt, horch, quasi dem Echo, jetzt hat jemand was gesagt, so als könntest du das Echo hören, da hast du ein paar Worte gehört, das nimmst du auf und horchst zu. Und dann wird instinktiv so ein, Zuhörlaut entstehen. Und da, so, es ist unwahrscheinlich, es ist immer wieder so faszinierend in den Trainings, in den Coachings, wenn wir es experimentell erproben. Dieses kleine, unscheinbare, wenn du es bewusst tust, viele Menschen stehen sich da im ersten Schritt im Weg, die sagen, wieso, das kann man ja nicht machen, bis sie dann bemerken, dass während ich dann weiterspreche, sie mir ununterbrochen aktiv zuhören und dabei immer so ein zuhören ist. So faszinierend. Dieses kleine ist praktisch der Türöffner ins limbische Gehirn des anderen. Damit bestätigst du, wir bleiben in Beziehung. Ich höre zu. Das heißt, ich habe einfach mal gehört, was du gesagt hast, ohne es zu bewerten. Und das ist dieser dieser entspannte Zuhörton. Die Alternative, Andreas, die kennst du, wenn jemand so also pro forma zuhört, dann klingt das anders.
Es ist tatsächlich, und das sehe ich natürlich auch immer ganz grundsätzlich über Arno Fischbachers Coachings drüber gelegt, sozusagen, du versuchst nicht Leuten irgendwas beizubringen, irgendeine Technik, irgendeinen Manipulationstrick, sondern du gehst viel mehr, so wie ich zumindest wahrnehme, auf die ureigenste, eigentlich vorhandene, intuitive, instinktive Art der Kommunikation, die, wenn sie gut entwickelt worden wäre, so wäre, wie sie dann gut ist, in Anführungszeichen. Und das unterscheidet dich von sehr, sehr vielen Trainern und Coaches da draußen. Ich meine, allein schon die Herangehensweise über deine ganz, ganz einfache Tricks zum Teil, die sehr einfach wirken. Aber also, weil die meisten, wenn sie über Stimmtraining nachdenken, haben ja die Korkübung im Kopf und so ähnliches. Wo man dann ganz deutlich sprechen soll die ganze Zeit, obwohl man Kork im Mund hat. Ja? So. Und dass da eigentlich ganz viel mehr dahinter steckt und dass das auch sehr viel Mindset ist und tatsächlich auch sehr viel Menschenbild. Das ist ein sehr, sehr positives Menschenbild, ein sehr, ich erkenne das Gegenüber und es ist wichtig, in Kommunikation zu treten, in Dialog zu treten. Es ist aber auch wichtig, nicht zu konfrontieren, würde ich immer wieder sagen. Das ist bei uns häufig ein Thema, dass die Konfrontation am Ende zu Streit führt. Das sind alles intuitive Geschichten, die aus der Urzeit, aus dem Urgehirn im Prinzip rauskommen und die du mit deinen Methoden, die im Prinzip Birkenbiel hätte gesagt, gehirngerecht sind, ja, die Menschen daran erinnert, was eigentlich wir hätten entwickeln können, wenn wir es denn gelernt hätten. Aber es ist halt also, wir Menschen lernen sehr viel durch Vorbilder. Und wenn wir halt einmal, sage ich jetzt mal, schön österreichisch beschissene Vorbilder gehabt haben, dann ist halt das Verhalten auch oft dementsprechend und nicht zu Erfolg führend und erfolgsversprechend am Ende. Und da, es ist ja auch Sense-Focusing. Das ist ja auch sowas, wo man im Prinzip sagt, es geht eigentlich um dich selber. Find deinen Mittelpunkt, find die Atmung, find die Ruhe in dir, dann wird es gegenüber mitgehen. Es ist ja in der Hypnose genauso. Wenn du jemanden hypnotisieren möchtest in irgendeinem guten, tiefen Zustand, dann you go first, heißt es bei Richard Bandler immer. Geh in den Zustand, in dem dein Klient, dein Kunde, was auch immer, sein soll. Und wenn du diese Person versuchst zu manipulieren, dann wird die das merken.
Merken, ja. Also ich habe gestern so eine wirklich, wirklich feine Rückmeldung bekommen. Ich hatte eine Kundin aus Wien im Coaching am Bildschirm über Teams. Und da ging es witzigerweise genau um solche Themen. Da ging es um die Frage, wie gehe ich also mit so heiklen Gesprächssituationen um, wenn Menschen mich niederreden mit den Dingen, die sie alle hätten und wenn dann die große Klagemauer ausbricht, was alles nicht ist. Und sie hat dann gemeint, die sehen dann ja alle nicht, was wir alles schon erledigt haben. Da ging es um Software, was wir da alles schon umgesetzt haben und so weiter. Und dann sagt sie zu mir, ja Sie, Herr Fischbacher, es ist ja unglaublich, Sie stehen da, Sie strahlen mich da an und Sie sind so ruhig und strahlen das aus. Sage ich, ja, aber was ist es, was macht's aus? Und der Gedanke, der mir dann durch den Kopf gegangen ist, ich habe mich sehr gefreut über die Rückmeldung, weil es war so eine lustige Situation, weil sie war so ein bisschen hektisch und so in sich selbst gefangen mit dem, was sie alles tun müsste und was sie tun könnte und wie sie es tut und so. Sage ich, naja, wenn Sie jetzt sagen, ich habe so eine Ausstrahlung, woher kommt die? Also ich tue nichts anderes als unglaublich neugierig da auf meinen Bildschirm schauen. Und ich schaue einfach hin, was ich bei Ihnen sehe und höre. Ich schaue hin, ich horche hin. Ich bin ganz bei Ihnen und ich bin nur neugierig auf Ihre Reaktionen, während ich spreche. Das heißt, ich erlebe mich in dem Moment durchaus selbst. Ich weiß, wer ich bin und ich spür mich sozusagen. Aber in der Kommunikation ist mein Fokus beim anderen Menschen. Ich schaue dorthin und ich bin wahnsinnig neugierig auf das, was dort passiert. Ich will praktisch hinter die Stirn hineinschauen und will erahnen, was sich dort tut. Und dann habe ich auch Vorahnungen. Und dann fühlt sich jemand durchaus ertappt im Gespräch. Ja, warum? Weil ich halt einfach hinschaue und mir Gedanken mache und mitempfinde, was auf der anderen Seite passiert.
Am Ende ist es auch eine gewisse Art von emotionaler Intelligenz und Empathie.
Ja, Empathie sicher. Also mir gefällt der Begriff der Neugier. Also auch dieses neugierig, weißt du, neugierig in der Kommunikation geht es ja immer um die Reaktionen auf der anderen Seite. Ich sage im Coaching immer wieder so einen Satz, der ist grammatikal, also der ist eigentlich sachlich falsch. Ich sage, schauen Sie, es geht eigentlich überhaupt nicht um das, was Sie sagen. Dann schauen die Leute. Ja, wieso? Ja, wir reden ja doch gerade über das, was ich sagen soll. Sage, nee, es geht so gut wie ausschließlich um das, was in Ihren Sprechpausen auf der anderen Seite passiert. Das ist es, worum es geht. Und Ihre Aufgabe während des Sprechens, beim Sprechen, ist im Grunde nur hinzuschauen und voll ausgerichtet sein auf das, was dort gleich passieren wird, um das zu gestalten. Und dann vermeiden von Einwänden. Wenn du so vorgehst, dann ahnst du ja, was sich hinter der kleinen Runzel der Stirn gerade aufbaut. Und dann nimmst du das vorweg. Und dann hast du den Einwand vorweggenommen. Und dann hast du Spaß mit dem anderen im Gespräch, weil dann schwingt ihr beide plötzlich auf einer Welle gewissermaßen. Ja. Und man hat dann so ein bisschen das Gefühl, der andere kann Gedanken lesen und dann macht es Spaß. Ja, und dann selbst in schwierigsten Situationen kriegt man auch so ein bisschen eine ironische Distanz zu dem, was so schwer und problembehaftet ist. Weil dann das Problem nur etwas ist, was man sich gemeinsam anschaut und dann mal schaut, wie kriegen wir das gebacken und gelöst.
Know your customer ist es ja, also wenn man, ich denke jetzt auch zum Beispiel an Werbeanzeigen neuerer Fasson, also es gibt ja auf Instagram und dann sagen, ach, viele Leute sagen immer, und dann kommt halt dieses Argument, dass diese Leute, also die häufigsten drei Einwände, die werden schon am Anfang sozusagen im Video behandelt, die sagen, es ist zu teuer, dann sage ich ihnen, und dann sagen sie, ja, aber du hast ja das gar nicht von der Ausbildung her gelernt. Und sage ich, ja, genau. Und also die bringen sozusagen die Einwände ihrer
Kunden. Das ist die Einwandvorwegnahme, ganz genau.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich auch eine Geschichte, die sehr klug ist in der Strategie eines Gesprächs, wenn man eh schon vorher weiß, in den letzten 1000 Gesprächen sind immer wieder diese drei Einwände aufgekommen. Und dann kann man einfach diese drei Einwände dieser Person vorweg schon einmal als Munition wegnehmen, wenn wir es denn so kriegerisch in der Metapher haben wollen.
Ja? Das ist auch, was jetzt die Arbeit mit Sprache betrifft, also gerade in der Vorbereitung von Präsentationen, da landen wir bei ganz simplen sprachlichen Möglichkeiten. Mhm. Ich meine, weißt du, wenn du jetzt das im Handgelenk schon hast, dann kannst du das natürlich verfeinern und kannst es sprachlich, da kannst du also wirklich fantasievoll vorgehen. Aber wenn du es runterbrichst, bist du bei dem Mittel der suggestiven Sprache. Mhm. Und suggestiv sprechen heißt ja, dass du im Grunde Gedanken liest, sprachlich. Mhm. Also wenn du jetzt zuhörst und sagst, naja, okay, Fischbacher, das sagt sich so leicht, Gedanken lesen. Welche kleinen Schritte in der Vorbereitung auf ein Kundengespräch leisten den Vorschub? Also welche essentiellen Schritte in der Vorbereitung auf ein Kundengespräch sind es denn, die dir dann ein bisschen später erlauben, suggestiv zu sprechen? Mhm. Na, es ist, dass du dir anschaust, in welchem Arbeitsumfeld ist jemand, wo sind die Problemfelder dieses Menschen, was ist die sogenannte Weg-von-Motivation, also wo brennt's? Der Andreas Buhr hat immer gesagt, der Kittel-Brennfaktor, also wo brennt der Kittel, ja? Was ist das, was gerade aktuelles Problemfeld ist? Ja, und dann greifst du das mit den Mitteln der Sprache auf. Das wäre dann der erste Schritt, dann hast du quasi Gedanken gelesen. Dann hast du, wie mit dem, mit dem Röntgenblick in den Alltag deines Kunden hineingeschaut und hast mal geschaut, wo zwickt es denn? Also wo ist der Engpass? So. Mhm. Und wenn du das jetzt angesprochen hast, dann brauchst du das nächste essentielle sprachliche Mittel, das dir erlaubt, im anderen Gedanken in Bewegung zu setzen. Und da sind wir bei der Frage. Und da hast du jetzt ein simples Set an Sprachmustern. Das sind nur zwei. Suggestion plus kluge, offene Frage, lösungsorientierte, offene Frage, zu experimentieren.
Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir das, was du jetzt angesprochen hast, in der nächsten Episode vertiefen. Die Möglichkeiten, welche Art von Fragen da sind und wie man das dann anhand von Beispielen in der Einwandbehandlung nutzen kann. Wenn du einverstanden bist, würde ich das vorschlagen.
Da bin ich ausgesprochen einverstanden.
Sehr gerne. Und wenn du bis jetzt zugehört hast, dann heißt es, dass du das eine oder andere vielleicht für dich lernen konntest. Und wir freuen uns über eine Bewertung deinerseits auf Spotify, auf Apple Podcast. Nicht nur, um uns eine Freude zu machen und um uns Feedback zu geben, das ist auch ein schöner Aspekt, aber eben auch, damit uns neue Zuhörerinnen und neue Zuhörer auch finden können. Und der Algorithmus arbeitet einfach so. Wenn mehr Bewertungen da sind, wird es häufiger angezeigt. Und so ist es dann auch für die toll, dass die dann vielleicht uns entdecken. Danke dir.
Ja, und wenn du jetzt beim Zuhören an der einen oder anderen Stelle gedacht hast, na ja, das sind so Themen, die interessieren mich grundsätzlich schon, dann biete ich dir gerne an, nütz doch die Möglichkeit, wie heißt so schön, Value Time mit dem Arno Fischbacher zu verbringen am Telefon. Dann gehst du auf arno-fischbacher.com/espresso. Und buchst dir eine Viertelstunde Telefonat mit mir. Ja, und am Ende unseres schönen Gesprächs, Andreas, bleibt mir nur mehr zu sagen, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.